Viva Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Wer ist die Nummer 1 in der Bundesliga? Wer ist die Nummer 1 in Berlin? Es geht im Viva Pitch Podcast heute um Rangordnung und Hierarchien im deutschen Fußball, denn dort geht's natürlich nicht ganz so friedlich und auf Augenhöhe zu wie bei uns zwischen mir und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Hallo Malte, wie geht es dir?
Mir geht es super. Ich hoffe, dir auch.
Ja, weitgehend. Ne? Wir würden alle gerne auf einen Weihnachtsmarkt gehen, glaube ich, im Dezember, wenn jetzt die Adventszeit begonnen hat und wenn man dahin nicht hingehen kann, um seinen Glühwein zu trinken, obwohl ich hier draußen ist, man wunderbar den Schnee schon sehe, dann merkt man, dass Corona den Alltag doch sehr, sehr belastet, von den schönen Dingen des Lebens abhält.
Du hast Schnee, es hat sogar in Hamburg heute ganz, ganz leicht geschneit.
Ja, das ist ja quasi schon Schneesturm, wenn es ganz, ganz leicht schneit in Hamburg, ja. Hier bleibt tatsächlich schon liegen in Ismaning.
Arktische Kälte, ich friere richtig und deshalb freue ich mich, dass es jetzt zwischen uns wieder so ein bisschen gemütlich wird.
Bin gespannt, wahrscheinlich bringst du mich wieder in Wallung, dann wird mir ganz warm ums Herz.
Aber das freut mich dann wieder, dann wird mir auch warm. Wenn du dich in Wallung redest, das ist doch dann das Schönste eigentlich. Und zwischen uns sind die Kompetenzen ja auch immer klar geregelt. Ich habe das erste Wort, du hast das letzte und dazwischen machst du den Kalmund und ich den Mario Gomez. Ich lege mich ein bisschen wund.
Ist das ein kleiner versteckter Hinweis,
nein,
dass ich zugenommen hätte?
Nein, oh, nee, das würde ich dir nie unterstellen, um Gottes Willen. Kein Bodyshaming hier, das ging nur um die Masse deines Wortanteils.
Ach, immerhin darf ich auch mal zu Wort kommen, ja, danke.
Du darfst gleich sofort anfangen, lass uns über das Derby in Berlin sprechen. Big City Club gegen Kultkicker, Neureiche gegen Fußballromantiker mit verdrehten Vorzeichen, denn nicht die Hertha, die reiche Hertha, die mischt in der Tabelle oben die Region auf, sondern Union. Ist das deiner Meinung nach eine Momentaufnahme oder kannst du da auch so einen kleinen Trend schon sehen?
Also inzwischen bin ich so weit, dass ich Union Berlin wirklich bewundere für die Personalpolitik. Ja, die großen Namen, für die man ins Stadion gehen würde, wenn man könnte, hat Union. Vorneweg Max Kruse. Und wir haben hier in der Redaktion sehr heiter darüber diskutiert vor dem Derby und sind schon zu der Meinung gekommen, ob Union nicht eigentlich das neue Hertha in Berlin ist oder die neue Hertha, muss ja weiblich sein, und der Big City Club ist, ja, weil der attraktivere Fußball, der erfolgreichere Fußball mit den besseren Namen findet man tatsächlich bei Union und nicht bei Hertha. Ich weiß, Hertha bemüht sich, sie haben einen neuen Vorstandschef mit dem Carsten Schmidt, sie haben einen fantastischen Trainer mit Bruno Labbadia, sie haben unglaublich viel Geld dank Lars Windhorst und trotzdem hat man das Gefühl, der Club kommt nicht wirklich von der Stelle. Ich weiß noch, die ganze Euphorie ist jetzt ein Jahr her, Jürgen Klinsmann, du erinnerst dich, was da los war. Und jetzt ist man schon froh, wenn man einigermaßen ins Mittelfeld der Tabelle sich robben kann, um von dort aus an die Europa-League-Plätze ranzurobben, dann wäre man schon happy bei Hertha. Und Union sammelt fleißig Punkte offiziell, um den Klassenerhalt zu sichern und abzusichern in dem Fall. Oder vielleicht dann doch in der Rückrunde, man wird sehen, wie lange die Luft hält, nach höherem zu streben. Also ich finde das ziemlich, ziemlich unterhaltsam, was die beiden Berliner Vereine da gerade machen.
Union steht auf Platz 5 aktuell in der Tabelle, 16 Punkte, 14 zu 8 Tore. Die Hertha ist 13. 8 Punkte, 15 zu 18 Tore. Jetzt muss man aber dazu sagen, um das Ganze vielleicht ein bisschen zu relativieren. Also Hertha hat gegen Bayern, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Dortmund, auch gegen Wolfsburg schon gespielt. Union bisher noch nicht. Also gegen die Top 5 aktuell hat Union eben bisher noch nicht gekickt. Die haben nur die kleineren Mannschaften bisher besiegt. Aber auch die muss man natürlich besiegen, ist klar.
Erstens das und zweitens kann man das ja Union nicht zum Vorwurf machen. Sie machen genau das Richtige. Sie punkten gegen die Mannschaften, gegen die sie punkten sollten. Wir erinnern uns, Borussia Dortmund sollte das eigentlich auch tun und hat dann gegen Köln und in Augsburg versagt. Ja, also auch gegen kleinere Mannschaften muss man erstmal Punkte sammeln können und das tut Union. Ja, es wird eine Phase kommen, wahrscheinlich sogar zwei Phasen kommen, wo alle Schwächen dieser Mannschaft offengelegt werden. Ja, und dann wird man nicht punkten, manchmal auch mehrere Spiele hinweg. Vorige Saison waren das mal 4 Spiele hintereinander und das drückt dann auch die Stimmung. Aber sie machen doch genau das Richtige. Sie punkten da, wo sie können, ich habe es erwähnt, und schaffen sich ein Polster, um gut durch den Winter zu kommen. Genau so und nicht anders. Die schwere Zeit wird auf Union noch zukommen. Ja, und vielleicht hat Hertha dann den längeren Atem. Man weiß es nicht. Aber das was gerade ist. Nur das können wir ja bewerten. Sieht sehr positiv aus für Union.
Und die Frage, wer ist Nummer 1 in Berlin? Das ist auch was Urs Fischer, den Trainer von Union Berlin, nicht sonderlich interessiert, hat er auf der Pressekonferenz gesagt.
Es interessiert mich eigentlich nicht. Es geht um uns. Wie wollen wir Fußball spielen? Wie wollen wir unsere Zielsetzungen erreichen? Und das steht für mich im Vordergrund und nicht Kräfteverhältnis.
Genau das, was du gesagt hast, sich eben auf sich besinnen. Jetzt hat der Kicker in der heutigen Ausgabe, in der Donnerstagsausgabe, die Hertha als verzweifelten Mann in der Midlife-Crisis bezeichnet und das gegenübergestellt zu Union, die sowas sind wie ein revitalisierter Rockstar.
Sehr, sehr schönes Sprachbild, muss ich sagen. Es ist ja völlig wurscht, was Urs Fischer jetzt meint, was die Tabelle aussagen könnte. Journalisten und Fans schauen schon hin, welche Mannschaft performt besser. Und die Tabelle ist immer ein Ausdruck dieser Performance. Und das ist eine eindeutige Sprache, dass er natürlich, wie der ganze Verein, alles versucht, um eine gewisse Euphorie zu kontrollieren, damit das nicht irgendwann umschlägt zu Hochmut, ist ja ganz vernünftig, ändert aber nicht daran, dass man die Leute das jetzt anguckt. Und genauso umgekehrt natürlich bei Hertha BSC. Da gibt es Ansprüche, die sind aus den eigenen Reihen formuliert worden. Man darf das überhaupt nicht verurteilen. Da würde ich mich immer gegen wehren. Ich finde es gut, wenn Vereine sagen, das ist unsere Erwartungshaltung an uns selber. Und wenn man die enttäuscht, dann ist das so. Dann hat man eine Menge zu diskutieren, aber bitte nicht darüber, dass jemand Erwartungshaltung formuliert hat. Also sonst bekommen wir gar keine Erwartungshaltung mehr zum Ausdruck gebracht. Nein, nein, das, was man dem Verein vorhalten muss, ist, dass die Personalpolitik noch nicht den Erfolg gebracht hat, den man sich gewünscht hat. Offenbar hat man noch nicht die richtigen Spieler oder die Spieler, die man hat, sind noch nicht so akklimatisiert, dass sie eine bessere Leistung zeigen können, um vom Etat her ja wie selbstverständlich für Union liegen zu können. Ja, jetzt gibt es auch vom Spielplan her, du hast es erwähnt, ein paar Verschiebungen. So what? Ich glaube, wir sind uns alle einig, Hertha könnte besser spielen. Und das ist etwas, daran wird auch jetzt der Trainer Bruno Labbadia gemessen. Ich bin gespannt, ob man aber die Ruhe behält bei Hertha BSC, ob man es schafft, jetzt sich nicht wieder anstecken zu lassen. Um Gottes Willen, in der Hauptstadtpresse werden wir kritisiert, wir müssen jetzt reagieren. Also da entscheidet sich halt das Schicksal eines Vereins, ob man weiterhin so im Mittelmaß oder tiefer dann hängen bleibt oder ob man mal Substanz aufbaut, um beständig nach oben zu steigen.
Zu wenig investiert haben sie auf jeden Fall nicht. 77 Millionen ja allein im letzten Januar. Aber sie hätten vielleicht mal jemanden kaufen sollen, der jetzt bei Union für Furore sorgt. Wir sagten vorhin, revitalisierter Rockstar. Das passt ja irgendwie auch sehr gut auf Max Kruse.
Absolut, absolut, Max Kruse. Ich weiß noch, wie er Werder Bremen verlassen hat und ich saß in einem Doppelpass neben Frank Baumann und er hat das gut verargumentiert, dass man sich von ihm gelöst hat, dass man ihn nicht halten konnte. Und es schwang auch durch, dass er nicht mehr so in einer Fitness wäre, dass er Topleistung bringen kann. Er war dann Istanbul, eigentlich dann das sichere Signal, dass jemand auf der letzten Gerade in seiner Karriere eingeschwungen ist. Ja, und jetzt kommt er zurück, ist topfit, bringt Topleistung, reißt die ganze Mannschaft mit, auch als Leader. Ist er unterwegs. Man sieht von der ganzen Körpersprache her, der will es noch einmal richtig wissen. Viele Vereine hätten ihn gern gehabt. Benedikt Höwedes hat ja verraten, dass er auch Schalke 04 zu Kruse geraten hat. Er hat sich für Union entschieden. Das ist überraschend, dass Union das Geld hat und investiert und dass er sich für diesen Berlin etwas kleineren, von Haus aus kleineren Verein entschieden hat. Ist aber typisch für ihn. Jemand, der bei St. Pauli gespielt hat, hat eine Liebe auch für kleinere Vereine, die von ihrem Kult leben. Und das zeigt er dann auch. Er ist ja quasi sofort zur Kultfigur aufgestiegen. Ich finde das fantastisch.
6 Tore, 5 Vorlagen und alle 2,2 Torschüsse ein Tor. Das ist eine Bilanz, die wirklich für ihn spricht. Und auch vielleicht dafür, dass er gegen Hertha natürlich dann auch wieder der Hoffnungsträger von Union ist. Urs Fischer hat sich auch dazu geäußert.
Ja, hoffentlich wird er wieder wichtig fürs Derby. Ist ja auch seine Aufgabe. Ist sich nicht zu schade, auch defensiv Arbeit zu verrichten, nimmt doch auch lange Wege in Kauf. Ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorstelle, am Schluss ein Geben und Nehmen. Und natürlich bin ich froh, dass es ihm im Moment so gut läuft.
Noch einer, den man Jogi Löw eigentlich wärmstens ans Herz legen könnte.
Ja, ich liebe ja Trainer, die so komplizierte Dinge des Fußballs so einfach ausdrücken können. Ja, er ist dafür da, Akzente zu setzen bei Union Berlin. So, aber vermutlich ist Max Kruse einer von den Spielern, den es in der Geschichte der Nationalmannschaft immer wieder gegeben hat, der in der Bundesliga regelmäßig Leistung zeigt, aber national in der Nationalmannschaft nicht richtig zum Zug gekommen ist. Ich nenne dir nur mal zwei Beispiele. Das bekannteste ist Manni Burgsmüller, der als Schlitzohr lange, lange gespielt hat, viele, viele Tore geschossen hat, aber in der Nationalmannschaft nie die große Nummer geworden ist. Aber noch viel eklatanter ist ein anderes Beispiel: Roland Wohlfahrt, Torjäger von Bayern München in den 80er Jahren, jahrelang Torschützenkönig und hat nie ein großes Turnier, nie eine große Länderspielkarriere spielen dürfen. Das sind so traurige Kapitel. Vielleicht gehört Max Kruse mit in diese Reihe.
Oder könntest du dir ein Szenario vorstellen, jetzt in der Situation, wo Jogi Löw ja doch von vielen Seiten aus der Öffentlichkeit dann auch unter Druck gesetzt wurde, auch wenn er sich im DFB behauptet hat, jetzt erstmal, dass er da dann auch sagt, naja, ihr wollt mir immer den Müller aufschwatzen, ihr wollt mir den Hummels wieder einreden und so weiter. Jetzt nehme ich einfach mal den Kruse auch noch mit, denn das nehme ich euch jetzt schon mal vorweg, dann seid ihr wenigstens ruhig.
Ich finde, man braucht so einen klassischen Torjäger. Wenn nichts geht, kommt er rein und macht Dinge, mit denen keiner rechnet. Also Mittelstürmer. Miro Klose war so einer, der Fähigkeiten hatte, wenn es gegen Argentinien 2006 nicht läuft, kommt er hin und macht den Ausgleich. Stefan Gießling war so einer, der Leverkusen kuriose Aktionen gestartet hat. Kruse kann so einer sein, die man einfach mitnimmt, weil er Kruse-Dinger macht. So denkt der Bundestrainer nicht. Er tut sich halt schwer mit einem Thomas Müller, der eine Geheimwaffe sein kann in seiner Mannschaft, ihn mitzunehmen, weil solche Spieler auch Ansprüche stellen. Sowohl auf dem Rasen, was die Spielweise betrifft, ne, man muss sich darauf einlassen, weniger System, mehr Individual. Vorlieben, aber auch außerhalb des Platzes Dinge ausspricht und tut, die nicht in so ein Schema eines Vorzeigeprofis reinpassen. Ja? Also Kruse ist halt einer, der sich in die Shisha-Bar setzt, der auch mal pokert, daraus auch kein Geheimnis macht. Das passt nicht so ganz in das Idealbild eines Nationalspielers. Aber ehrlich gesagt, das darf kein Hinderungsgrund sein. Es sollte immer nach Leistung gehen. Und zur Leistung einer Mannschaft gehört auch, dass man ein paar Leute in der Truppe hat, die unerwartete Dinge tun. Kruse wäre so einer. Ja.
Und für Hertha macht auf dem Platz auch einer unerwartete Dinge, beziehungsweise eigentlich macht er das, was sein Trainer von ihm erwartet, Mateusz Kunja nämlich. Und Bruno Labbadia hat über ihn gesprochen, ihn so ein bisschen in Relation zu Kruse auch gesetzt.
Wir haben ja auch Spielertypen wie Max, der Spiel entscheiden kann. Und da gehört Mateus definitiv dazu. Er macht eine gute Entwicklung, was das betrifft. Emotionalität, die hat er einfach in sich drin. Und das ist auch so sein Spiel, so diese Leidenschaft, das ist gut. Und ich glaube, dass er immer entscheidend sein kann für uns. Das hat er schon in den ganzen Spielen gezeigt.
Auch er 6 Tore, 2 Vorlagen, nur also ein bisschen weniger als Max Kruse und vor allen Dingen ist er nicht ganz so effektiv. Wer wird denn aus deiner Sicht da dem Spiel seinen Stempel aufdrücken können?
Ich denke mal schon Kruse. Ich glaube, Kruse liebt genau solche Spiele. Ja, Hertha sagt es ja, oder Trainer Labbadia sehr richtig, es ist noch eine Entwicklung in der Mannschaft und ich kann gerade Hertha noch nicht fassen, in welche Richtung das geht. Ich weiß genau, was ich von Union erwarten kann. Das ist ja sein Höhenflug und der wird nur dazu dienlich sein, möglichst viel Abstand zu den Abstiegsrängen aufrechtzuerhalten. Die böse Zeit kommt in der Rückrunde. Hertha ist da anders, hat einen anderen Anspruch. Und wenn es eine Entwicklung ist, die sich ins Positive dann auch dreht und hält, dann kann man das jetzt noch nicht prognostizieren. Jetzt aktuell für das Spiel würde ich dann doch Kruse eher im Lied sehen, ein gutes Spiel zu machen am Freitagabend.
Das Thema Union, das Thema Kruse, auch am Sonntag im Doppelpass ein Thema.
Ja, Kruse wird zugeschaltet sein. Hier muss ich das sagen. Kruse wollte ja sogar in der Sendung sein. Er liebt den Doppelpass, wollte unbedingt dabei sein. Aber die DFL-Richtlinien haben ihm das kurzfristig untersagt. Wir bekamen unter der Woche eine Mail, dass es ihm leid tut, dass er wegen der Richtlinien zu Corona nicht neben den normalen sportlichen Reisen die A9 bereisen darf von Berlin nach München. Also tut es im Herzen weh. Wir haben uns so sehr darauf gefreut. Er war schon mal im Frühjahr eingeladen. Damals spielte er bei Istanbul. Auch damals sagte er, ich will unbedingt den Doppelpass, ich will da sitzen, mitdiskutieren und bitte grillt mich da, damit ich auch gut antworten kann. Hat er wirklich gesagt. Und dann hat er sich am Samstag, am Tag vorher, schwer verletzt, vier Wochen aus in Istanbul. Jetzt kommt Corona doch dazwischen. Wir hatten ja eigentlich schon gesagt, komm, kriegen das alles dann dahin mit Schutzmaßnahmen. Aber man will da kein Risiko eingehen, dass es irgendwie ein Geschmäckle bekommt. Finden wir das doof? Natürlich haben wir Verständnis, natürlich. Aber er wird lange, lange zugeschaltet sein und sich in die Diskussion beim Doppelpass dann per Schalte einbringen. Und das ist ja auch schon mal etwas, wenn ein aktiver Spieler mal seine Situation richtig gut darstellen kann.
Sonntag 11 Uhr, Doppelpass bei Sport 1. Und dann wird natürlich nicht nur das Thema Union Berlin, nicht nur das Thema Max Kruse wirklich ein viel diskutiertes Thema sein, sondern jetzt könnte man wieder sagen, natürlich auch die Bayern. Ihr diskutiert ja sowieso ständig über Bayern, wenn man den Vorurteilen dann mal folgen darf, was ja nicht wirklich immer stimmt. Aber Bayern gegen Leipzig, da kommt ihr nicht dran vorbei.
Natürlich, also wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, sollten wir das in einer Sendung, die sich Fußball-Talk nennt, natürlich thematisieren. Wir müssen noch herausfinden, ob Bayern so stark ist, wie wir alle glauben und das sowieso schon klar ist, dass sie deutscher Meister werden, oder ob sie vielleicht Tribut zollen für das, was sie geleistet haben, also auch kräftemäßig. Dass sie super Spieler haben, steht ja völlig außer Frage, ja. Wir stellen halt fest, es hat dann zu Hause nur zu einem Unentschieden gegen Bremen gereicht. Jetzt hat man mit einer B-Mannschaft auch in der Champions League zum ersten Mal nicht die volle Punktzahl geholt. Ja, das sind ja alles, ne, das weiß ja auch jeder. Das sind alles nur Momentaufnahmen und die Saison ist noch früh, ist doch ganz klar. Aber wir erwarten ja auch darüber hinaus, wenn der Erste gegen den Zweiten spielt, Spitzenfußball. Das sind ja dann offenbar in dem Moment die beiden besten Mannschaften des deutschen Fußballs. Beide sind offensiv ausgerichtet. Also es kann spektakulärer Fußball sein, wenn nicht einer von beiden trennen, womöglich beide sagen, oh, wir sollten ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind mit einem Spitzenspiel der Bundesliga, mit dem Topspiel der Bundesliga, genau zwischen zwei Champions-League-Spieltagen. Da wird man auch seine Kräfte ganz genau einsparen wollen oder schonen wollen. Und ich hoffe, dass das eben nicht zu schlecht um Fußball führt.
Für Bayern ist ja die Champions League momentan dann auch eher so Trainingslager und Ausprobieren von Nachwuchskräften, wie jetzt gegen Atletico Madrid in der ersten Halbzeit. Da standen zwei 17-Jährige auf dem Platz. Aber weil du sagst, auf Defensive setzen, kann Leipzig das? Die machen doch immer Spektakel. Hast du das Spiel gegen Berzakci hier gesehen?
Ja, natürlich habe ich das gesehen. Aber eine Spitzenmannschaft zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht nur Hurra-Fußball spielen. Ja? Es gibt einen großen Satz, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird Matthias Sammer nicht der Erste gewesen sein, der es gesagt hat, aber er hat den Satz bei mir ins Gedächtnis reingefräst. Er hat gesagt, in der Offensive gewinnt man Spiele, in der Defensive gewinnt man Meisterschaften. Und da bin ich gut besetzt in der Defensive, ja. Aber es gehört eben dann zur Ausrichtung einer Mannschaft, dass nicht nur Spektakel im Vordergrund stehen darf. Manchmal muss man auch klug spielen und vielleicht die dreckigen Spiele die guten Spiele schmutzig für sich entscheiden. Und deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig, ob Hurra-Fußball wirklich alles ist. 4-3 zu gewinnen heißt ja auch, dass man 3 Gegentore kassiert hat. Ja? Wenn man die jedes Mal kompensieren muss, dadurch, dass man mehr schießt als der Gegner, nämlich 4, das gelingt nicht immer, dann wird man auch mal wichtige Punkte liegen lassen. So, und deswegen ist jetzt für mich die Frage, ja, nach vorne, viel variabler geworden, seitdem Timo Werner weg ist, aber in der Defensive trotzdem damit auch anfällig. Und da die Balance hinzukriegen, das ist eben das, was eine Mannschaft nachher zu einer Meistermannschaft, zu einem Titel anwerfen formen muss.
Das werden wir dann natürlich mit Freude und Spannung dann am Samstag auf jeden Fall uns mal angucken. Aber bei den Bayern, da ist es ja auch mit der Abwehr momentan dann auch wieder ein Problem. Vor allem werden ja auch weitere Personaldiskussionen da aufgemacht. Ob von den Bayern selber wahrscheinlich eher weniger, aber sie werden zumindest von außen rangetragen. Boateng, bleibt er, geht er? Süle, ist er vielleicht doch zu schwer? Hat er überhaupt eine Zukunft? Da wird jetzt schon über den Vertrag, der ja erst 22 auslaufen wird, der ja schon in Frage gestellt. Und da wird jetzt schon über mögliche, ja, vorzeitige Trennung gesprochen. Findest du das berechtigt aktuell?
Also da wird nicht drüber gesprochen, das wird von außen herangetragen. Die Bayern wären ja bescheuert, wenn man sich von Süle trennen würde. Erstens, außerdem dauert der Vertrag ja auch noch ein ganzes Jahr. Und also das glaube ich also erstmal erstmal nicht, dass das so weit ist. Aber du sprichst natürlich schon ein wichtiges Thema an, dass bei Bayern in der Innenverteidigung eigentlich los ist. Du hast jetzt zwei Personalien genannt. Alaba, genauso mit seinem Vertrag. Hernandez, sehr verletzungsanfällig. So, dann hast du im Kopf nicht eine Innenverteidigung, die für alle Schlachten gesetzt ist und dann gibt es guten Ersatz, der Löcher stopft. Sondern man hat das Gefühl, da ist eigentlich die größte Baustelle im Getriebe des FC Bayern. Da gibt es noch nicht das Gespann, das durchgehend für die notwendige Sicherheit vor dem Tor von Manuel Neuer sorgen kann.
Die andere Frage ist natürlich dann auch das Mittelfeld. Wie wird das besetzt, solange Joshua Kimmich ausfällt? Jetzt hat sich gegen Atletico Madrid mit Musiala ja ein junger Mann da in Szene setzen können, der offensiv eine absolute Belebung für die Bayern war, nach den Noten, die dann so in allen möglichen Medien vergeben wurden, eigentlich auch der beste Bayer war. Siehst du, dass das Flick jetzt längerfristig erstmal auf ihn setzt, ihn vielleicht wie damals
nur neutral das macht mit einigen Spielen? Ausprobiert in einem Spiel, wo es um nichts geht. Das ist jetzt so ein bisschen was fürs Herz. Ja. Kriegen die Leute mal ein paar Punkte, ja. Wenn es drauf ankommt, wird ja auch nicht Nübel im Tor stehen, sondern Neuer. Daran kann man ja schon sehen, wie man das Spiel auch gewertet hat.
Das
ja,
ist aber im Vergleich auch besser, lassen, als ne? da ist es, glaube ich, auch sicherer mit Neuer, Stand jetzt zumindest.
Ja, so. Also klar, wenn Kimmich fehlt, Kimmich ist nicht zu ersetzen, ist es Flick-Schusterei. In der Bundesliga wird es trotzdem reichen, die notwendigen Punkte zu sammeln, damit man oben bleibt. Davon bin ich schon überzeugt. Und in der Champions League wird es ja erst wieder im Februar richtig interessant, wenn man weiß, gegen wen man spielt im Achtelfinale. Insofern hat man auch ein bisschen Luft und kann dem Kimmich auch Zeit geben, wieder fit zu werden. Mhm. Jetzt versucht man sich ein bisschen über die Runden zu gehen, bis dahin, dass man ja sogar das Pokalspiel verlegt hat, kurz vor Weihnachten, damit die Mannschaft mal zur Ruhe kommt. Ich habe da eine gewisse Sympathie für diese Grundhaltung, deswegen, weil die Bayern wirklich im Sommer bis zum Schluss spielen mussten. Sie waren ja im Champions-League-Finale, keine große Schonzeit hatten, sofort kam gegen die Bundesliga-Vorbereitung wieder los und jetzt ratter, ratter, ratter jede Woche diese Spiele. Also ich finde das unglaublich, was Hansi Flick mit seiner Mannschaft da gerade leistet, noch so einigermaßen über die Runden zu kommen.
Aber was ich meinte beim Musiala, macht das nicht Sinn, den jetzt öfter dann wirklich mal einzusetzen, um ihn ranzugewinnen?
Macht er ja. Aber nicht, ist keine Dauerlösung. Also ja. Das macht er ja, so wie auch andere Leute. Er probiert auch mal Goretzka ein bisschen etwas tiefer stehen zu lassen, der diese Position auch sehr mag. Ja, natürlich probiert er das aus, aber es ist nur Flick-Schusterei im wahrsten Sinne des Wortes. Flick-Schusterei. Ich hoffe, du verstehst jetzt
mein Wort. Ja, selbstverständlich. Aber ich habe es eben auch schon verstanden. Ich bin ja nicht so ganz von gestern.
So, aber dann wird er den einen Spieler mal einen Spielzeug geben und dem anderen und so weiter. Am Ende wartet er darauf, dass Kimmich wieder zurückkommt.
Das auf jeden Fall. Ich meine, du hast es gesagt, der ist wirklich unersetzbar. Das allein schon mit seiner ganzen Art auf dem Platz, dann eben sich auch in Situationen dann als Leader zu positionieren und die Bayern dann mitzureißen, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wie geht's denn aus, das Spitzenspiel?
2-2.
2-2, also eine Punkteteilung wieder. Die Bayern gewinnen wieder nicht, bleiben dann aber natürlich vorne und zementieren dann erstmal ihre Vormachtstellung weiter. 2 Punkte vor Leipzig?
Erstmal 2-2.
Okay. Und dahinter, was wird da am Wochenende passieren? Leverkusen zum Beispiel auf Schalke. Ja, ich meine, da kannst du vom Dreier ausgehen.
Jetzt an, sobald du mich endlich mal hier aus der Leitung verlässt.
Darf's sofort machen.
Ich kann es ja nicht sagen. Wenn wir hier dieses Gespräch führen, dann findet das ja vor dem Europa-League-Spiel dann statt. Und jetzt warte ich mal das Europa-League-Spiel ab, wie man da personell wieder rauskommt. Und dann kann man erstmal Richtung Wochenende wieder gucken. Das ist doch die ganze Wahrheit für unsere Zuhörer gerade, warum ich mich jetzt vor eine Antwort so drücke.
Du hast ja auch vollkommen recht. Ich wollte ja auch bloß einen etwas verklausulierten Diss gegen Schalke loslassen.
Ja, du schon wieder gegen Schalke. So. Ja.
Da klingelt es bei dir schon. Ich glaube, wir sollten auflegen. Das ist wahrscheinlich jemand von Schalke, der sich jetzt schon über mich beschwert. Und daher lasse ich dich jetzt auch aus der Sendung raus. Wünsche viel Spaß am Wochenende natürlich beim Doppelpass. Und dann hören wir uns natürlich wieder an dieser Stelle. Tschüss, Pitt.
Danke, danke. Ciao, tschüss.
Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pitt Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Stand jetzt. Die aktuellsten Sportnews in 90 Sekunden plus Nachspielzeit.
Leverkusen macht den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft. In Hoffenheim, da träumen sie nicht mehr ganz leise von Europa. Und die Augsburger Panther, die können sportlich den DEL-Abstieg nicht mehr verhindern. Der 2:0-Sieg im Derby gegen Köln war glanzlos, aber ganz ehrlich, wen interessiert das schon, wenn am Ende tatsächlich die erste Meisterschaft für Bayer Leverkusen rausspringen würde? Mit Geduld und ganz kühlem Kopf blieben die Leverkusener jetzt auch im 34. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen und bauten damit den Vorsprung auf Bayern auf 10 Punkte aus. Da nur noch 10 Spiele zu absolvieren sind und die Münchner alles andere als gefestigt auftreten, stand jetzt, dürfte am Titelgewinn kaum noch zu ruckeln sein, auch wenn man sich in Leverkusen immer noch in Understatement übt. Offener ist dagegen die Frage, ob die TSG Hoffenheim in der neuen Saison europäisch spielen darf. Nach dem 2:1-Sieg gegen Werder sieht es damit aber gar nicht so schlecht aus. Stand jetzt sind die Hoffenheimer Siebter und haben damit beste Chancen drauf. Und Maximilian Bayer, der hat zudem noch beste Chancen, mit der DFB-Auswahl zur EM zu fahren. 2 Doppelpacks innerhalb von 9 Tagen sind auf jeden Fall mal ein ziemlich eindrucksvolles Bewerbungsschreiben für Julian Nagelsmann. 12 Saisontore stand jetzt, stolze Bilanz. Und so viele deutsche Mittelstürmer auf diesem Level gibt's ja auch nicht gerade. Und damit zum Eishockey. Rein sportlich sind die Augsburger Panther nicht mehr zu retten. Den sportlichen Klassenerhalt in der DEL können sie nach der 1:3-Niederlage gegen die DEG nicht mehr schaffen. Aber sie können noch hoffen, dass sie trotzdem drin bleiben dürfen. Denn sie müssen nur in die DEL-2 runter, wenn die Kassel Huskies und die Krefeld Pinguine Meister würden. Das sind nämlich die einzigen beiden Zweitligisten, die eine DEL-Lizenz beantragt haben. Letztes Jahr blieben die Panther auch nur drin, weil die aufstiegsberechtigten Teams patzten.